Computer. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Michael Marsberg über das Rollenspiel Eclipse Phase Year Zero. Und los geht's. Dann begrüße ich heute den Michael bei mir. Hallo Michael.
Hallo Mike.
Ich bin auf dich aufmerksam geworden aufgrund eines Facebook-Postings von dir. Aber bevor wir auf dieses Projekt kommen, wer ist Michael? Kannst du uns ein bisschen was an Einblick verschaffen in deine Welt, in dein Schaffen, in dein Tun?
Ja, gerne. Ich meine, manchmal frage ich mich das auch, wer ich bin, was ich mache und manchmal auch die berechtigte Frage, wie viele ich bin, weil so eine Identität habe ich nicht, was mich wahrscheinlich für das Rollenspiel prädestiniert hat. Im Grunde bin ich Geschichtenerzähler. Das fasst das als Überschrift zusammen. Ich habe, also wenn wir uns mal aufs Rollenspiel konzentrieren, viele Jahre für das Schwarze Auge geschrieben. Sag ich mal, so was meine erste Rollenspielkarriere als professioneller Autor war. Da habe ich gut 3 Dutzend Publikationen geschrieben oder mitgeschrieben, von Abenteuern über Quellbände bis hin zu Romanen und Kurzgeschichten. Und das liegt jetzt bei so in meiner Vergangenheit schon einige Jahre. Und seit ein paar Jahren bin ich wieder auch fürs Rollenspiel tätig, schreibe und übersetze und lektoriere für verschiedene Verlage, für Uhrwerk Verlag, System Matters, Pegasus, in verschiedenen Reihen, wie Mausritter, Splittermond, Die Verbotenen Lande. So, das ist meine Rollenspiel-Identität. Und darüber hinaus bin ich aber auch Regisseur. Ich bin vom Hause aus ganz anfänglich Theaterregisseur, mache jetzt mehr Shows, Zeremonien in dem Rahmen, also auch als Creative Director im internationalen Bereich. Und daneben bin ich auch als Veranstalter und Kurator in der subkulturellen Szene hier im Ruhrgebiet, wo ich wohne, unterwegs. Also das ist mal so ein Überblick über das Konglomerat, das Michael Marsberg ist.
Und du kommst mit einer Identität aus?
Naja, eigentlich nicht so wirklich. Also es gibt auch eine andere schreibende Identität von mir, Sam Greb. Das ist wirklich eine abgekapselte Identität, der schreibt andere Sachen, der hat auch einen anderen Stil. Der Rest firmiert schon unter Michael Marsberg, aber es ist manchmal ganz interessant, weil nicht alle Leute, die mich aus einer Richtung kennen, wissen, was ich sonst noch so mache.
Mhm. Ja, das ist interessant. Gehen wir nochmal kurz zurück zu den DSA-Publikationen. Also ich bin selbst der aufgewachsen mit DSA, von der Version 1 bis zur Version 5. Mit Unterbrechungen, muss ich zugeben. Aber was könnte ich von dir da kennen?
Was könntest du von mir kennen? Ich schiele mal kurz noch rüber zu meinem Bücherregal. Nun, ich habe, also das, ich würde sogar sagen, das ist eines der letzten Sachen, die ich geschrieben habe, was auch meine größte Eigenproduktion war Bahamuts Ruf. Das war der zweite Band der Splitterdämmerung. Also damals noch zu DSA 4 Zeiten, die ganze Geschichte mit den Splittern, die Mondsplittern abgehandelt haben. Ich habe anfänglich bei verschiedenen Anthologien mitgeschrieben, Ehrenhändel auf Elfenfaden, was weiß ich nicht noch alles, bei der Drachenchroniker.
Elfenfaden? Ja. Was war da das? Hast du da mitgeschrieben in Summe von allen Abenteuern oder hast du da eines?
Eins habe ich daraus geschrieben, genau, richtig. Und was so mein mit persönliches Steckenpferd auch war, war Maraskan. Da habe ich das in der 4. Edition gewissermaßen von Kali Witzko übernommen und fortgeführt. An der Spielhilfe Schattenlande, da ist die Maraskan-Beschreibung, ja, ist viel von mir drin und auch Abenteuer, die auf Maraskan spielen, wie zum Beispiel der Lilienthron, das ist auch von mir.
Bahamuts Hufe ist mir bekannt, ja. Elfenfaden genauso. Und die Schattenlande natürlich auch, ja.
Ja, und dazwischen noch ein paar ganz andere Sachen und auch noch drei Romane, die ich geschrieben habe. Kreis der Sechs, Nabel der Welten und Salon der Schatten. Ja, ist aber teilweise auch so 8 oder 10 Jahre her.
Wie lange bist du da an Bahamuts Ruf gesessen? Und ich gehe mal davon aus, du warst nicht alleine an dem Projekt drinnen. Was kann man sich so vorstellen? Also für einen Außenstehenden, der sagt, okay, ja, ich möchte nächste Woche die Publikation kaufen. Und natürlich sollte der nächste Teil die Woche drauf gleich folgen, weil man spielt ja das mit seinen Kumpels ja innerhalb einer nächsten Woche durch. Aber wie kann man sich das vorstellen, von der Idee bis zur fertigen Print-Ready-Version?
Hängt tatsächlich auch maximal von dem Aufwand, also von dem Umfang eines solchen Buchs ab. Jetzt ist Bahamuts Ruf ja auch ziemlich dick. Ich glaube, es waren 160 Seiten, vielleicht noch mehr. Also ich meine, es war über 500.000 Zeichen, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist tatsächlich, also in der Genese war ich fast ausschließlich alleine dran beteiligt, mal abgesehen davon, dass ich mir Info von Leuten oder Feedback von anderen Leuten eingeholt habe. Es ist manchmal ein bisschen schwer einzuschätzen, weil so gerade im Rollenspielbereich und im Verlagsbereich, das ist ja auch im deutschsprachigen Raum trotzdem ja auch immer noch eine Nische und teilweise eine Nische in der Nische. Das heißt, da sind jetzt die Produktionsprozesse nicht so, ich sag jetzt mal, gestreamlined wie in einer Theaterproduktion, wo du weißt, okay, da ist 8 Wochen Probenzeit vom Konzeptionsprobe bis zur Premiere. Das ist alles ja ein bisschen im Fluss. Ich denke mal, das war schon so insgesamt eine Arbeit, die sich vielleicht über ein halbes Jahr gezogen hat. Also von, hier ist meine Idee, wollt ihr die? Dann muss ja erstmal die Entscheidung getroffen werden, will man die? dann geht's noch ein bisschen durch die Redaktion und es gibt Feedback und hey und das. Und gerade wenn es halt so eine Publikation ist, die wie diese so massiv in dem damaligen Metaplot eingebunden war. Also ich weiß nicht, wie heutzutage die Abstimmungsprozesse sind, aber damals war das schon sehr umfassend. Also das heißt, da hat man dann teilweise sein Exposé abgegeben, sagen wir so wie 3 Seiten lang und dann haben alle durchdokumentiert und man hat ein 12-seitiges Dokument zurückbekommen. Ne? Also es war dann schon ein bisschen mehr Aufwand in dem Sinne. Und das Schreiben selbst ist jetzt ja auch nicht so, dass ich dann mich irgendwie eingeschlossen habe und jeden Tag 8 Stunden durchgeschrieben habe, sondern habe ja auch noch irgendwie andere Sachen parallel gemacht, die anfielen oder war in anderen Projekten involviert. Dann entzerrt sich das natürlich auch noch ein bisschen. Ich glaube, wirklich so richtig hart dran geschrieben waren das vielleicht dann so zwischen 2 und 3 Monate, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann ist die Arbeit ja nicht zu Ende. Ne? Dann gibt man den Text ab und dann geht der durch verschiedene Instanzen, durchs Lektorat, durchs Korrektorat, durch die redaktionelle Prüfung, durch die Regelredaktion. Da gibt's noch irgendwie da Feedbacks zu. Dann bin ich natürlich auch irgendwie ein Mensch, der gerne so seine Projekte bis zum Ende begleitet. Das heißt, ich lasse mich auch noch irgendwie dafür einspannen, beim Fahrkorrektorat dabei zu sein. Man macht Illustrationsbeschreibung. Also zwischen Abgabe und Drucklegung können halt auch noch mal ein paar Monate liegen. Also je nachdem, wie die Verlagsprozesse sind, wie gerade Illustratoren verfügbar sind. Das war ein Projekt. Vielleicht war es dann doch in der Summe, bis es dann erschienen ist, doch ein Jahr. Ja, aber ich glaube, könnte durchaus so bis zu einem Jahr gewesen sein.
Dachte ich nicht, dass das so ein Aufwand ist. Also ich dachte mir immer so, okay, man spricht sich ab, schreibt ein bisschen was, natürlich, also spricht das Exposé und dann setzt man sich dran und dann ist das Ding noch, weiß ich, 1-2 Monaten durch und das war's.
Ja, aber auch das, so der Unterschied, also es kommt vom Umfang drauf an. Das war jetzt natürlich ein Ausnahmeprojekt, auch in den Sachen, die ich geschrieben habe, sicherlich also als Solo-Projekt das umfangreichste. Wenn es jetzt ein Kurzabenteuer im Rahmen einer Anthologie ist, das vielleicht 8 bis 16 Seiten lang ist, dann ist es natürlich ein ganz anderer Prozess. Oder jetzt schreibe ich dieser Tage noch einen Abenteuerschauplatz für Mausritter und da sind die Abenteuer ja so Faltleporellos, ne? Das sind ja eigentlich 6 Seiten inklusive Cover. Das habe ich in 2 Wochen fertig, ne? Also mit anderen Sachen, die ich parallel noch mache.
Hast du da das Playtesten von dem Abenteuer beziehungsweise bei Mausritter für diesen Schauplatz schon in dieser Zeit inbegriffen oder mit eingerechnet oder ist es noch komplett ohne Test?
Das ist ohne Test, in dem Fall, weil es auch eine ziemlich kurze Abgabe hat. Jetzt nicht zu viel verraten, was noch nicht offiziell angekündigt ist. Aber das hat ein sehr kurzes Produktionszeitfenster, weil das auch noch relativ schnell in den Druck gehen muss. Da weiß ich gar nicht, ob wir die Zeit haben für einen Playtest in dem Sinne. Aber das ist bei Mausritter in Abenteuern eh ein bisschen... das hat jetzt ja nicht so einen elaborierten Plot wie ein Splittermond-Abenteuer oder ein DSA-Abenteuer, sondern es ist ja eher ein Rahmen, ein Gerüst und Inspiration und dann hier mach was, dein eigenes Ding damit. Da kann man ein bisschen um Spieltest auch drumherum tänzeln.
Aber standardmäßig bei allen anderen Produkten, also sprich bei allen anderen Abenteuern, egal für welches System, gibt es da schon eine gewisse Anzahl von Playtests, die durchgeführt werden.
Ich habe schon den Anspruch, ja, also ich habe auch nicht alles getestet, was ich geschrieben habe, was manchmal auch einfach an dem Umfang lag oder zwischendurch auch einfach an keine Spielrunde haben. Deswegen, und gerade halt etwas, was auch irgendwie vielleicht geschrieben ist, um das als über Monate zu spielen, da ist immer die Frage, wie viel testet man davon und dann konzentriert man sich eher auf ein paar kritische Stellen, wo man sagt, okay, das ist etwas, das wollen wir mal irgendwie ausprobieren und da bin ich mir nicht sicher, könnte das so am Spieltisch funktionieren und dann nehme ich mir eher so ein Häppchen aus dem Abenteuer raus und teste das mal an.
Wie lange sitzt du im Normalfall dann für so einen Roman oder bist du noch am Roman schreiben? Zwischendurch?
Zwischendurch ja. Also doch, also mal abgesehen von das, was vielleicht jede schreibende Person hat, so die das ein oder andere Heartbreaker-Projekt, was immer so mal nebenher läuft. Also für den Splittermond-Roman, den ich geschrieben habe, da waren das, also so als Schreibprozess, ich würde sagen 3 Monate auch. Also ich muss dazu sagen, dass ich weiß, dass es Menschen gibt, die sehr viel schneller so etwas schreiben als ich. Ich zähle nicht zu den Leuten, die sich unbedingt hinsetzen und vorher ihren ganzen Roman ausarbeiten und das alles geplottet haben, dann Kapitel für Kapitel abschreiben. Ich schreibe eher so, wie ich auch leite, also mit wenig Vorbereitung und lass mich dann von dem überraschen, was unterwegs passiert. Das kann manchmal dafür, gerade in meinem Schreibprozess am Anfang, dafür sorgen, dass ich ein bisschen Tempo verliere und dann zieht so am Ende an. Und ja, ich glaube, also bei dem Flittermond-Roman war das ein Prozess über 3 Monate, wo es dann die letzten 2, 3 Wochen wirklich war, wo ich mich eingeschlossen habe und mich nur darauf fokussiert habe.
Also das heißt, also wenn man, es gibt ja so 2 so grobe Kriterien oder Kategorien, wo sich viele Leute drin sehen, dann entweder als entdeckender Schreiber, in dem Fall, was eher dann dein Stil sein sollte, laut der Beschreibung her, und halt dem planenden Schreiber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also sprich, der das alles durchstrukturiert unter Umständen mit einem Excel-Dokument oder mit irgendeinem Flowchart, damit man weiß, wann, wie, wo, was passieren sollte und dann füllt man nur mehr diese Lücken aus. Das ist komplett das Gegenteil von dir.
Ja, ich bezeichne mich immer ganz gerne als halb organisierter Schreiber.
Das ist gut, ja. Das ist gut. Das finde ich toll. Aber jetzt lass uns mal in die Trickkiste greifen und hol mal das Werkzeug raus, mit dem du das machst. Machst du das mit Word oder nutzt du da irgendeine spezielle Software? Ist nämlich eine Frage, die ich immer jeden Autor stelle, die ich habe, weil es sehr interessant ist, wie die Leute oder welches Werkzeug welche Leute benutzen.
Tatsächlich benutze ich Pages, also ganz normal Textverarbeitung. Ich stelle mir das halt so ein, dass das auf so die Standardmanuskriptseite aussieht, also von der Laufweite und von der Schriftart, dass das auch so ein bisschen Schreibmaschinen-Flair hat in der Optik. Da bin ich Ästhet.
Also, Times New Roman und fertig. Oder Kurier.
Kurier, ja, schon Kurier. Aber das ist so ein bisschen Flair hat. Und da schreibe ich dann, also hauptsächlich, und daneben benutze ich Stift und viel zu viele Notizbücher, die meistens nicht an der Stelle liegen, wo ich sie gerade brauche. Ja, das sind so meine Hauptwerkzeuge. Ja, und dann habe ich noch so ein Whiteboard hier an der Wand hängen, um zwischendurch mal was zu visualisieren oder irgendwas an die Wand zu kritzeln.
Also du bist der Erste, der sagt einfach nur Pages. Im Normalfall kommt Word oder Papyrus. Aber Pages hatte ich noch nie.
Ja.
Gut, ich habe noch nicht so viele Autoren und Autorinnen interviewt, aber na, sehr interessant. Sehr interessant. Also grundsätzlich ist es so, dass die darstellende Kunst, also sprich die Schauspielerei, ja sehr viel gemein hat mit dem, was wir unter Rollenspielen verstehen, auch wenn es nur ein Tischrollenspiel ist. Aber was war bei dir zuerst da? Die Aufmerksamkeit im Rollenspiel oder die Aufmerksamkeit zum Theater?
Zum Rollenspiel. Das tatsächlich. Also mit Theater hatte ich, stimmt nicht, das wäre gelogen, wenn ich sage, dass ich keinen wirklichen Bezug zu, bis ich 19 war. Ich habe schon auch mal irgendwie so Schultheater AG mitgespielt. Ja? Aber da, wo ich aufgewachsen bin, da gab es auch kein Theater. Ne? Also jetzt irgendwie kein Stadttheater oder irgendwie etwas, wo man irgendwie regelmäßig hingegangen ist. Deswegen war das etwas so in der Ferne. Und da bin ich eher zufällig zum Theater gelandet, weil ich eigentlich zum Film wollte. Und dann bin ich da hängen geblieben. Aber es hat angefangen mit Rollenspiel. Also mein erstes Rollenspiel war das Marvel Super Heroes Roleplaying Game, das damals von Schmidt-Spiele rausgebracht wurde. Und das, da hatte ich meine Eltern belagert, mir das zu kaufen, weil ich dachte, es wäre ein Brettspiel. Ne? Und dann habe ich das Ding aufgemacht und habe nichts verstanden. Wie alt war ich? Ich war vielleicht 11, 12, glaube ich, so die Ecke. Und habe mich dann irgendwie daran versucht, aber dann ist das auch so wieder ins Regal gewandert. Die Box habe ich sogar tatsächlich noch.
Ist das die gelbe, oder?
Das ist die gelbe, ja. Die habe ich, die steht noch vollständig hier im Regal. Und dann bin ich so mit 13, ich glaube ungefähr ein Jahr später, bei Das Schwarze Auge gelandet. Und dadurch aber tatsächlich zuerst über einen der DSA-Romane, die da, ich glaube, es war auch noch relativ jung, dass da DSA-Romane zu dem Zeitpunkt entstanden sind. Da hatte ich mir irgendwie einen geholt, weil war ein schönes Cover, hat mich interessiert. Und dann bin ich darüber zum Spiel gekommen. Und dann mit 13 dann irgendwie, habe ich damit auseinandergesetzt, habe mir halt ein paar Freunde an der Schule gesucht und dann haben wir angefangen zu spielen. Und das hat mich dann zum Rollenspiel gebracht und mich bis zum heutigen Tag dann nicht losgelassen. Also DSA schon, aber das Rollenspiel als Hobby nicht. Und dann ist dann Theater dazu gekommen und es war natürlich, es gibt auch gewisse Synergien dazwischen. Man trifft auch immer wieder Leute im Theater oder im Showbereich, die SchauspielerInnen sind, im Lichtdesign tätig sind oder was auch immer, die auch mal Rollenspiel gespielt haben oder noch Rollenspiel spielen.
Weil du gesagt hast, du wolltest eigentlich zum Film, hattest du dann mal die Chance oder hast du die Chancen genutzt, mal beim Film auch aktiv tätig zu sein?
Ja, also wie das so ist, manchmal hatte so das Universum oder das Leben so ganz eigene Pläne mit einem. Und von hinten durchs Auge landet man doch wieder an Stellen, die man auch irgendwie machen wollte. Und ich war in den letzten Jahren auch an Filmprojekten beteiligt, also auch teilweise an ziemlichen No- bis Low-Budget-Produktionen, aber auch Musikvideos, Und Kurzfilme, manchmal hinter der Kamera, manchmal auch vor der Kamera, das auch schon passiert. Ja, das ist dann ganz spannend gewesen, als sich das so plötzlich wieder auch in mein Leben geschlichen hat. Ne?
Die Branche ist ja relativ klein und übersichtlich. Es ist ja wurscht, ob das jetzt Schauspielerei ist oder Film und Funk oder ähnliches, aber grundsätzlich die Kreativen, denke ich mir, sind immer nur so eine kleine Cloud. Also gefühlt kennt ja jeder an jeden da.
Ja, da, auch da ist sind Theater und die deutsche Rollenspielszene sich sehr ähnlich. Also gut, hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass in beiden Fällen das Angebot überschaubar ist. Ne? Klar, es gibt mehr Theater, als es jetzt Rollenspielverlage gibt, aber das sind dann auch trotzdem im Verhältnis nicht irrsinnig viele, nicht unendlich viele. Das gilt dann auch für Regie-Teams, die ja auch an mehreren Häusern arbeiten, dann auch gerne halt irgendwie Leute mitbringen, mit denen sie, also mit denen sie gerne arbeiten. Und dann vermischt sich das und dann kennt man sich sehr schnell. Und das ist so, ich sag mal, im Rollenspielsektor ähnlich. Dann trifft man auch an dem nächsten Verlag Leute wieder, die man aus dem anderen Verlag kennt. Und das ist auch eine schöne Parallele zwischen den beiden Welten.
Gibt es Systeme, wo du sagst, okay, man kann sagen, man spielt das System und man hat dich sofort am Tisch als begeisternder Mitspieler oder Spielleiter?
Ja, gibt es durchaus. Also es gibt ein paar Systeme mittlerweile. Also ich habe früher, wie glaube ich, viele Leute sehr, ich sag mal, monotheistisch angefangen. Bei mir war es dann halt DSA. Und in den letzten Jahren habe ich sehr viele Sachen ausprobiert. Wir haben auch eine Runde mit ein paar Leuten, wo auch jeder die Spielleitung im Wechsel übernimmt. Und das ist so unsere Runde, wo wir unseren Pile of Shame abspielen jeweils und halt immer im One-Shot Dinge ausprobieren. Dadurch ist so mein Spielhorizont, ich sag mal, in den letzten 6 Jahren immens gewachsen. Und es gibt ein paar Systeme, die so einen gewissen Sweet Spot bei mir bedienen. Das ist einmal das Cypher System von Monte Cook Games, das auch für Numenera zum Beispiel benutzt wird oder dafür entwickelt wurde. Das ist es im deutschsprachigen Raum am bekanntesten. Die anderen Sachen sind ja.
Beziehungsweise man darf nicht vergessen, Cypher System ist ja eigentlich auch in einer kleinen Version bei Sonic Schurke verwendet worden.
Richtig, stimmt. Ja, das ist eine abgewandelte Version davon. Richtig. Die ganzen anderen schönen Bücher haben es ja irgendwie noch nicht in eine deutsche Übersetzung geschafft. Aber das ist so eins der Spiele, die ich sehr mag. Da kriegt man mich auch irgendwie sehr schnell mit, also Systeme. Und ich mag Powered by the Apocalypse sehr gerne. Also auch vor allem für One- oder Few-Shots. Da setze ich mich auch sehr gerne an den Tisch. Da leite ich aber auch sehr gerne mit. Weil es so auch das Halborganisierte in mir ganz gut unterstützt. Und das dritte System, das ich sehr mag und schätze, ist die Year Zero Engine von Free League Publishing, die für ja, Mutant Jahr Null genutzt wird, Coriolis, Wesen, Tales from the Loop, Alien, Blade Runner, richtig.
Gehen wir nochmal zurück zu den Powered by the Apocalypse. Ein schweres Wort für mich. Nein, welches oder welche Variationen favorisierst du da? Klassische Dungeon Worlds oder Monster Hearts oder keine Ahnung.
Da bin ich eigentlich nicht limitiert. Also ich muss sagen, dass ich es zuerst mit der deutschen Ausgabe von Dungeon World wirklich verstanden habe. Aber ich bin da jetzt nicht so drauf festgelegt. Ich muss sagen, dass ich klassische Fantasy mittlerweile nur noch sehr selten spiele. Mich interessiert tatsächlich mehr Science Fiction oder auch eher surreales, weirderes Zeug. da fühle ich mich dann halt irgendwie mehr drin wieder als jetzt bei klassisch Fantasy, aber so ein Dungeon Crawler oder was, oder dann halt diese Dungeon World zwischendurch, ist immer auch lustig. Und das ist, was ich halt an Portable Apocalypse sehr mag, weil es halt einfach so diese direkte Zugänglichkeit hat. Ne? Du suchst dir ein Playbook aus, das dir zusagt, und dann fängst du an. Und dann ist es mal lustig, Monster of the Week zu spielen, dann ist es mal lustig, The Veil zu spielen, was ein sehr cooles Cyberpunk Powered by the Apocalypse ist, das es auch nicht auf Deutsch gibt, zumindest noch nicht. Oder dann halt Dungeon World oder Mythos World, ist auch sehr schön, macht auch sehr viel Spaß.
Wie gesagt, am Anfang, ich bin ja auf dich gestoßen, eigentlich über einen Facebook-Post von dir. Und dieser Facebook-Post war ein Aufruf, etwas zu testen, etwas zu prüfen, etwas anzusehen oder ob Interesse besteht, wenn ich mich richtig erinnere, über etwas, was du erstellt hast. Ich gehe mal davon aus, das ist eines deiner Herzensprojekte, die du vorher angesprochen hattest.
Ja, genau. Und zwar ist es Eclipse Phase Year Zero, also eine Adaption von Eclipse Phase mit der Year Zero Mechanik. Und das ist tatsächlich so ein Projekt, das aus einer Laune heraus entstanden ist, vor sicherlich auch schon 3 Jahren, und was so nebenher lief, was ich eigentlich erstmal für den privaten Gebrauch machen wollte. Und dann ist das mit den Jahren einfach so gewachsen, da ist noch was dazugekommen, dann habe ich, dann kam halt die Free Gaming License, ich glaube, das ist die offizielle Bezeichnung, FGL, dazu, was es natürlich auch nochmal attraktiver gemacht hat, damit rauszugehen. Und das habe ich jetzt gemacht, und daraus ist ein knapp 187-seitiges PDF entstanden, das ich frei in die Welt gestellt habe.
Das ist immer gut, wenn man freien Zugang hat zu Rollenspielsystemen. Aber um was geht's da wirklich?
Um was geht es da wirklich? Ja, ich glaube, ich fange mal mit dem ersten Teil des Titels an, also Eclipse Phase. Für alle Leute, die es nicht kennen, auf jeden Fall eine Bildungslücke. Eclipse Phase ist ein transhumanes Science-Fiction-Rollenspiel, das von Posthuman Studios entwickelt wurde, gibt es mittlerweile in der 2. Edition. Und das Setting selbst ist eine Mischung, man könnte sagen, aus Altered Carbon, The Expanse und Terminator. Spielt eine undefinierte Zeit in der nahen Zukunft, wo die Menschheit die Fähigkeit entwickelt hat, sozusagen das eigene Bewusstsein zu speichern, das Ego zu speichern, Backups davon zu machen, also ein bisschen so die eigene Sterblichkeit überwunden hat, und auch die Möglichkeit hat, das eigene Bewusstsein zwischen verschiedenen Körpern zu transferieren. Das ging eine ganze Zeit lang ganz gut, bis es eine Singularität gab, sozusagen die Maschinen haben sich erhoben und Krieg gegen die Menschheit angefangen, das war ziemlich verheerend, und irgendwann haben sie, also diese singuläre KI, die dahinter steckte, hat dann irgendwann aufgehört und ist verschwunden. So, was zurückblieb, war eine völlig verbrannte und zerstörte Erde, und der Rest von der Menschheit, oder sagen wir von der Transhumanität, hat sich dann über das Sonnensystem ausgebreitet. Und in diesem Setting befindet man sich in diesem Spiel. Man ist also ein Ego, das einen biologischen Körper, einen synthetischen Körper bewohnt. Vielleicht ist es auch der Körper eines hochgezüchteten Oktopus, oder vielleicht ist es ein hochmilitärischer Mech, in dem man drin steckt. Aber vielleicht wechselt das auch morgen schon wieder und lebt in einer sehr fortschrittlichen Gesellschaft. Und die Spielfiguren sind aber allesamt Mitglieder einer Geheimorganisation namens Firewall, die hinter den Kulissen darauf aufpasst, dass so etwas wie der Fall der Erde sich nicht noch einmal wiederholen kann. also dementsprechend wird das Ego dann immer in die Ecke des Sonnensystems hineingesendet, in einen zur Verfügung gestellten Körper, um da eine Verschwörung hinter auf die Spuren zu kommen, um verbotene Technologien zu finden oder zu vernichten. Also bewegt sich halt so ein bisschen auf dem so ein Level von Sci-Fi-Spionage auch. Was ist ein sehr, sehr vielschichtiges, spannendes Setting macht, in dem man unglaubliche Mengen an Sachen entdecken kann. Das ist der Grund, warum ich es ursprünglich spielen wollte. Ich kann das Spiel auch gerne noch ein bisschen mehr zu erzählen, aber jetzt einmal den Bogen zum zweiten Teil des Titels zu schlagen. Warum, oder was mir halt im Wege stand, ist das offizielle Regelsystem. Das ist mit der zweiten Edition ein bisschen besser geworden, aber es ist halt noch ein sehr regellastiges, sehr crunchiges System. So manchmal neigen gerade irgendwie der Science-Fiction zugewandte SpieleentwicklerInnen dazu, Spielsysteme auch sehr kompliziert zu machen. Vielleicht liegt das an einem mathematischen, naturwissenschaftlichen Interesse, ich weiß es nicht, aber da bin ich nicht die Zielgruppe für. Und hinzu kommt noch, dass das im Kern eine W100-Mechanik ist. Und ich möchte hier niemand zu nahe treten, aber der W100 ist für mich, der W100 ist etwas, mit dem du mich vom Spieltisch fernhältst, tendenziell. Ich finde den W100 als sich keinen schönen Würfel, das ist wieder der Ästhet in mir. Und ich finde auch gerade so das so feingranulatige System mit prozentualen Wahrscheinlichkeiten eigentlich ein bisschen irreführend. Deswegen war klar, Eclipse Phase will ich spielen, die Regeln will ich nicht spielen. Es gibt eine offizielle Adaption für Fate, die ich auch mal gespielt habe, die auch gut ist. Wenn man Fate mag, kann ich die sehr empfehlen. Die heißt Transhumanities Fate. Aber Fate war auch ein System, das ich, also ich habe es sehr lange sehr gerne gespielt, aber hat auch so ein bisschen den Reiz für mich verloren oder auch vielleicht auch so ein bisschen den Zweck erfüllt. Und dann saß ich da in meinem Kämmerlein, dachte mir, okay, Eclipse Phase willst du spielen, aber mit was? Und dann dachte ich mir, ja, Year Zero macht dir ja Spaß. Ne? Das ist ja so ein System, in dem du dich wohlfühlst. Bring die beiden Sachen doch einfach mal zusammen. Und so ist dieses Projekt entstanden, was eigentlich nur mal für den privaten Gebrauch gedacht war. Und jetzt 3 Jahre später gibt es ein bisschen mehr.
Sehr interessant. Also Eclipse Phase ist an und für sich schon ein vorhandenes System.
Genau, richtig. Das gibt es, auch da ist irgendwie sehr interessant. Also es ist unter einer Creative Commons License erschienen. Das heißt, die Bücher gibt es auch gedruckt. Wie gesagt, die zweite Edition ist, glaube ich, auch vor 5 Jahren gestartet. Aber sämtliche, also du kannst die Bücher kaufen, ne? Du kannst auch die PDFs kaufen, aber es gehört auch zu der Philosophie des Verlages dahinter und der Leute, die Eclipse Phase entwickelt haben, dass die auch alles kostenlos ins Netz stellen.
Also ich habe jetzt zwischenzeitlich mal das gegoogelt und ich muss sagen, ich bin überrascht. Ich kannte das so nicht. Ich habe mich im Vorfeld nicht auf irgendwelche alternativen Dinge konzentriert, sondern wirklich nur auf deine Publikation. Haben wir es runtergeladen und mal durchgeblättert und muss sagen, ich war schwer begeistert und bin immer noch schwer begeistert davon.
Danke.
Und ich muss sagen, ich dachte nicht, dass es erstens das System alternativ schon gibt. Also ich habe es, wie gesagt, nur durchgeblättert, nicht genauer angesehen. Und auf der anderen Seite, dass wer das auf Creative Commons ausstellt.
Ja, also man merkt Eclipse Phase generell, also auch die, sagen wir mal, Zukunftsversion, die sie zeichnen, auch so einen gewissen, ich sag mal, so eine gewisse anarchistische Grundhaltung an, was mich persönlich auch sehr abholt oder von Anfang an sehr abgeholt hat. Und in diesem Kontext passt es auch, dass sie gesagt haben, so wir stellen das unter eine Creative Commons. Ihr könnt das, also ihr könnt unsere Welt, ihr könnt das Spiel benutzen, ihr könnt die Regeln benutzen, ihr könnt benutzen, was ihr wollt, ihr könnt euer eigenes Zeug daraus machen, unter der Bedingung, dass ihr das unter derselben Lizenz dann auch veröffentlicht. Und das ist das, was hier passiert ist. Also ich habe mir die Welt genommen. Also in dem PDF von Eclipse Phase Year Zero ist es auch eher umrissen. Es gibt ja die ganzen anderen Bücher und Quellmaterialien und habe das dann mit dem anderen frei verfügbaren Modul, nämlich den Year Zero-Regeln, zusammengeführt. Und ja, dann ins Netz gestellt. Unter halt auch der Prämisse zu sagen, so hier, auch das ist kostenlos, das geht halt unter derselben Bedingung wie das Original. Genau.
Das ist sehr gut. Also an und für sich, wenn ich es richtig verstehe, wenn du sagst, das ist dieselbe und sie verkaufen es auch, dürftest du auch dein Produkt dann verkaufen?
Jein. Also tatsächlich erst einmal, wenn man das wäre tatsächlich eine andere Lizenz. Also man könnte dann natürlich auch eine, das nochmal irgendwie anders verhandeln. Aber die eigentliche Lizenz ist die Non-Commercial Share Like 4.0 International. Und die ist diesen versagt natürlich auch die kommerzielle Nutzung. Was im Umkehrschluss aber auch heißt, was ich auch ins Vorwort reingeschrieben habe, alle anderen Leute sind eingeladen, das zu nehmen, was ich gemacht habe und daraus ihr eigenes Ding zu machen. Solange es auch in derselben Lizenz geschieht.
Das finde ich sehr gut. Also auf deiner Seite natürlich, ich bin immer zu haben für freie Systeme, beziehungsweise für Systeme, die zumindest einen einfachen Zugang haben, also selbst für Anfänger einen sehr verständlichen, einfachen Zugang haben. Ob ich dann Supplements separat kaufen muss dazu oder nicht oder sollte, natürlich zum Unterstützen des Systems ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber so ein Schnellstarter, damit du mal rein schnuppern kann, zumindest, das ist immer so mein Zugang, wo ich sage, okay, das will ich heutzutage auf alle Fälle haben, damit ich selbst als Spielleiter eine Idee bekomme, wie das sein kann. Wenn das System, so wie es ist bei dir oder halt generell vom Hersteller schon gedacht ist, dass man das kostenlos verteilen kann oder halt exekutieren sogar muss bei dir, finde ich das sogar noch besser. Wobei ich jetzt nicht sagen will, ja, ich will, es ist kostenlos, ich bin nicht bereit dafür zu bezahlen, ganz im Gegenteil.
Nein, das verstehe ich auch. Also ich muss auch sagen, ich bin natürlich auch, also generell bin ich ein Verfechter davon, Leute, die kreativ arbeiten, auch zu bezahlen. Finde ich also ganz eigennützig, auch ein tolles Prinzip. Auch weil gerade im kreativen Bereich viele Leute natürlich dazu neigen, sich permanent unterbezahlen zu lassen. Das ist ein anderes Thema, aber also generell ist das natürlich toll. Jetzt in diesem Kontext war es für mich halt aber auch einfach die Sache, ich habe das erstmal für mich geschrieben, für meine eigene Spielrunde geschrieben. Ich habe die Möglichkeit, es zu veröffentlichen, was toll ist, weil ich ganz uneitel finde ich, dass das echt gut geworden ist und vielleicht auch einfach dazu beitragen kann, andere Leute, die jetzt darüber einen Zugang zu Eclipse Phase finden, sie in dieses fantastische Setting einzuladen. Also für mich ist Eclipse Phase unter den meinen Top 3 Science Fiction Rollenspiel-Settings auf Platz 1. Also ich liebe das halt wirklich. Also einfach, weil es in dem Sinne auch eine so den elementaren Kern von Science Fiction für mich berührt, weil Science Fiction geht ja im Grunde nicht darüber, hey, okay, welche fancy Technik wird es geben, sondern was passiert mit uns als Menschen gesellschaftlich wie persönlich, wenn wir diese fancy Technik haben. Und das macht halt Eclipse Phase als Setting sehr besonders, was auch irgendwie natürlich mit der Frage doppelt zusammenhängt. Hey, okay, ich bin vielleicht das Backup eines Egos und ich sitze in einem Körper, an den ich mich nicht erinnere, in dem ich nicht geboren wurde. Wer bin ich eigentlich? Und das ist so die zentrale, eigentlich mit zentrale Thematik des Spiels. Also neben abgesehen, dass man grässlich entstaltete Mutanten und andere Bedrohungen bekämpft oder im Hinterland des Mars unterwegs ist, was natürlich auch irgendwie cool ist, geht es halt viel um diese Frage. Und das macht halt irgendwie kann zu einem sehr intensiven Spiel machen. Also einige der mit tollsten Rollenspiel-Sessions passierten für mich innerhalb dieses Settings. Und wenn ich dazu jetzt einen Beitrag leisten kann, dass noch mehr Leute darauf neugierig sind, das ausprobieren wollen und vielleicht das auch mit einer Spielmechanik ausprobieren können jetzt, die sie aus anderen Spielen kennen, die sie mögen, dann ist mir das an dieser Stelle Lohn genug.
Finde ich absolut naheliegend. Also ich muss fairerweise sagen, ich kenne Ye:Zero, ich kenne Tales from the Loop, Things from the Flood, Forbidden Lands, Alien, hoffentlich bald mal auch Blade Runner. Also sprich, eigentlich eh so gut wie fast alles, was da gibt. Und das System ist sehr zugänglich, ist egal, welches du spielst. Und rein von den Regelmechaniken ist es mindestens genauso einfach, meiner Meinung nach, wie ein BRP-System, was zum Beispiel auch Cthulhu nutzt.
Ja, das stimmt. Und was das Spannende an Ye:Zero ist, oder jetzt mal kein Bier aus dem Game Design Nähkästchen plaudernd. Free League macht es ja schon mit den eigenen Spielen so, dass sie die Grundmechanik, die ja wirklich einfach ist, du würfelst eine Handvoll Würfel und versuchst und hoffst, dass möglichst viele Würfel eine 6 zeigen. Passen sie ja doch immer sehr individuell an das jeweilige Setting an. Also verbotene Lande funktioniert anders als Alien. Alien funktioniert anders als Wesen. Blade Runner ist nochmal ein bisschen anders. Und das macht es halt irgendwie auch sehr faszinierend, weil es in dem Sinne eigentlich kein Universalsystem ist, wie zum Beispiel Cypher System, ne? Das oder Basic Role-Playing Game auch, ne, das ja eigentlich doch immer gleich bleibt. Und du ziehst es aus dem Regal und du spielst irgendwie ein beliebiges Setting damit. Ist Ye:Zero schon eine ein sehr vielseitige Engine, die man sehr genau anpassen kann auf das Spielgefühl, was man erzeugen möchte.
Also da bin ich voll bei dir. Also ich hatte vor circa einem halben Jahr eine der genialsten Alien-Runden, die ich jemals gespielt hatte. Und da ist die Szenerie von Alien und so weiter kein Thema nicht, aber das Wichtigste war schlichtweg das, was die Engine durch das Wurfsystem den Interpretationsspielraum gegeben hat, wie denn sich der Wurf auswirkt auf die jeweiligen Charaktere, maßgeblich.
Ja.
Und da bin ich jedes Mal voll begeistert von einer Alien-Runde. Ich hatte bis jetzt keine, wo jemand vom Tisch aufgestanden ist und gesagt hat, okay, gut, ja, war halt Alien, ist okay, ich bin tot und das war's, kein Thema nicht. Es war fast wie bei allen Cthulhu-Runden oder bei sehr vielen Cthulhu-Runden ich hatte, wo die Leute aufgestanden sind und gesagt haben, geil, wann machen wir die nächste?
Ja, das kann ich verstehen. Also ich spiele Ye:Zero am meisten mit Coriolis. Das ist meine aktuell langlebigste, also von meinen stehenden Runden die langlebigste. Ich bin, glaube ich, auch schon 4, 4,5 Jahre in dieser Kampagne und es bleibt halt immer noch besonders und spannend und also diese Mischung, dass du mit deinen Figuren startest und die fühlen sich gleichzeitig kompetent an, aber trotzdem ist jeder Würfelwurf gefährlich. Das ist was auch so ein Reiz für mich bei Ye:Zero ausmacht. Also während so andere Würfelsysteme manchmal so dieses, ja, dann würfelt man halt um des Würfels Willens haben, ist halt Ye:Zero, da bedeutet jeder Würfelwurf etwas.
Kommen wir nochmal zurück, also gehen wir weg vom Würfelsystem, gehen wir zurück auf Eclipse Phase als solches. Du hast gesagt, okay, du hast jetzt nochmal eine Kurzbeschreibung gemacht, was allumfassend mehr oder weniger passieren kann und was man ungefähr spielt und um was ungefähr geht. Was würde so ein, also jedes System hat so öfters sowas wie ein Default-Abenteuer oder Standard-Abenteuer oder Standardsituation, die man damit verknüpfen kann. Wenn man sagt, okay, wir würden einen One-Shot machen oder ein kleineres Abenteuer, was ich für 4, 5 Stunden. Was würdest du da vorschlagen? Was sollte man als Spielleiter wählen für Situationen, damit man als Spielleiter sehr stark reinkommt, aber auch die Spielerinnen sich da wohlfühlen und das System oder die Welt erfassen können?
Das ist eine spannende Frage. Das ist eine spannende Frage. Es gibt sehr viele interessante Möglichkeiten, die das Setting erlaubt, was andere Settings nicht haben. Und das kann man auch als Stärke ausnutzen. Also ich habe schon mal ein Beispiel zu nennen. Es ist ganz üblich in diesem Setting, dass man das Ego, man kann Ego-Casting machen. Ne? Also man reist nicht physisch von, dem Mars zum Jupiter-Mond, weil das würde einfach zu lange dauern, sondern man nimmt eine Quantenübertragung und castet das eigene Ego an das Ziel. So die übliche Möglichkeit zum Reisen im Sonnensystem, in diesem System. Nun gibt es aber Leute, gibt es auch kriminelle Kartelle, die machen Ego-Napping. Das ist so ähnlich wie Kidnapping, nur dass die sich in so eine Übertragung einschalten und dann eine Kopie von dem Ego machen, die dann halt umleiten und dann weiterverkaufen oder vielleicht für noch dunklere Zwecke verwenden. Und so ein Szenario habe ich auch schon mal sehr erfolgreich für One-Shots benutzt, dass sie sagen, hey, du bist eigentlich auf die Ego-Station in Venus gegangen, um dich zu deinen Geschäftspartnern auf dem Mars casten zu lassen und jetzt wachst du in irgendeinem synthetischen Körper in dem Besitz von einem kriminellen Kartell auf. Und du bist nicht alleine. Und die anderen sind auch da. Und dann bist du in einer maximal beängstigenden Situation, in der du dich wiederfindest und musst erstmal herausfinden, was ist hier passiert. Wo bin ich überhaupt? Was haben die mit mir vor? Wie will ich hier rauskommen? Das wäre zum Beispiel ein ziemlich direkter Einstieg in das Spiel, der aber auch direkt eine sehr direkte emotionale Bindung zu der Situation schafft. Das funktioniert zum Beispiel ganz gut. Das ist etwas, was andere Systeme dann nicht so einfach können. Oder du startest, was ich auch mal gemacht habe, sehr spaßig war, dass die gesamte Gruppe waren alles Kopien und Backups derselben Person, aber aus unterschiedlichen Zeitpunkten. Und eine war vielleicht ein bisschen, da war das Datenset des Egos ein bisschen korrumpiert. Das heißt, du hast vier Charaktere am Tisch, die eigentlich die gleiche Person sind, aber doch nicht die gleiche Person sind. Damit kann man sehr direkt dieses wer sind wir eigentlich? Oder was ich auch einmal gemacht habe, ist, dass wie gesagt, die Figuren sind, müssen nicht, können aber Firewall-Agenten sein. Das Team von ihrem Proxy, also ihrem Vermittler, einberufen wurde und gesagt wurde, ja, okay, das ist euer Auftrag und dieses Mal verkackt es nicht. Weil die Figuren waren, also man startet als Backups von Leuten, bei denen die Mission schon schiefgegangen ist und die dann nicht rausgekommen sind und deren Egos zerstört wurden. Und man weiß auch nicht, was schiefgegangen ist. Man weiß nur, man war schon einmal da, also eine andere Version von einem war schon einmal da und ist dann nicht lebend rausgekommen. Das sind drei Beispiele, was das Setting bietet, die ich auch schon ja erfolgreich genutzt habe, weil es direkt einen Twist gibt auf das, was man normalerweise so kennt. Also wenn ich sagen würde, okay, das ist euer Auftrag, ihr müsst einen gefährlichen Gegenstand aus diesem Bürogebäude rausholen, dann ist man schon wieder relativ nah dran bei Shadowrun. Wenn man also das macht wie, ihr müsst da reingehen und ihr seid da schon einmal nicht lebend rausgekommen, dann ist es schon was anderes und macht auch so ein bisschen dieses Konzept von Egos, Ego-Kopien, Backups des eigenen Bewusstseins ein bisschen greifbarer.
Kann man gut vorstellen, also speziell das mit den Kopien, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten die jeweiligen denselben Menschen oder die dasselbe Ich halt wiedergeben, sehr interessant. Besonders, wenn man es im Unklaren lässt.
Ja.
Also ich bin ja auch parallel jetzt gerade ein bisschen am Durchblättern, was es sich für skurrile Wesen gibt. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier keine Ideen findet, auch wenn man das Buch durchblättert. Manche Dinge funktionieren für mich besser als wie andere. Also ich finde zum Beispiel den Nova Crab absolut genial, aber genauso auch der Salamander zum Beispiel.
Ja, also das ist das, es gibt sozusagen verschiedene Möglichkeiten, was dein Körper, also die Körper werden Morph genannt, was dein Morph sein kann. Da gibt es biologische, da gibt es synthetische, da gibt es irgendetwas dazwischen. Und es gibt auch Uplifts, also hochgezüchtete Tiere, die auch, also ich mag die Neovögel zum Beispiel sehr gerne und den Octomorph ist auch einer meiner persönlichen Lieblinge, was genau das ist, was sagt, das ist also quasi ein ziemlich großer, intelligenter Oktopus. Ja, da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Man kann auch ein rein digitales Ego sein, das gar keinen Körper mehr hat.
Also meiner Meinung nach hat das Ding sehr viel Potenzial, ja. Also im Vergleich zu den klassischen Science-Fiction-Systemen, die ich bis dato gespielt habe, man natürlich Traveller oder natürlich auch Coriolis, ist das ganz was anderes.
Ja, das ist, was es besonders macht, was es ja auch durchaus, es gibt nochmal so eine andere Ebene in der Spiel. Normalerweise hat man ja die Situation, dass man sagt, okay, ich, spiele jetzt eine zwergische Barbaren. Und dann spielt man für die Kampagne die zwergische Barbaren, einfach weil, bis sie ausscheidet, stirbt oder man eine andere Figur spielt. Bei Eclipse Phase kannst du theoretisch jede Mission, jedes Spielabend jemand anderes sein. Also du bist zwar dasselbe Bewusstsein, aber vielleicht wurdest du ursprünglich als Neopic geboren. Das heißt, du bist eigentlich ursprünglich gar kein Mensch gewesen, sondern ein humanoides Schwein. Und für die nächste Mission, oder vielleicht ging irgendwann mal der Morph kaputt und du wurdest dann in einen Roboter irgendwie reintransferiert, weil du nichts anderes leisten konntest. Aber da lebst du jetzt halt irgendwie drin. Und dann hat dich Firewall rekrutiert und schickt dich auf eine Mission, die in den Wassern von Europa, also dem Mond Europa, spielt. Und für diese Mission wird dir ein Neo-Orca-Morph zur Verfügung gestellt. Und plötzlich bist du ein amphibisches Wesen. Und dann bist du bei der nächsten Mission, ist ein Kampfeinsatz auf dem Mars. Und du bist in einem mit so vielen biologischen Veränderungen hochgezüchteten menschlichen Kampfmorph drin, dass du gar nicht weißt, wo du all die Waffen hinpacken sollst, die du mit dir trägst. Bist aber tatsächlich eigentlich immer noch dasselbe Bewusstsein, das irgendwann mal als Neoschwein geboren wurde.
Okay, jetzt muss ich aber mal kurz was eingrätschen. Also im Endeffekt ist so, man spielt ja technisch gesehen die Person oder das Ego, das man sich erstellt hat, aber dennoch kann man sich in unterschiedlichen Realitäten, also sprich Lebewesen, Nicht-Lebewesen und so weiter ja hinein beamen lassen, wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn wir jetzt nochmal kurz auf die Regelebene runtergehen und sagen, okay, gut, wenn ich jetzt meinen Charakter erstelle, dann erstelle ich ja dann eigentlich ja nur Werte, die mit meiner Intelligenz zu tun haben, aber nichts, was physischer Natur ist. Ist das korrekt?
Nein, das ist nicht korrekt. tatsächlich erstellt man, also ja, es stimmt, dass man das Ego, das wird sozusagen alle diese Körper sind eigentlich leblos und haben einen Hochleistungscomputer irgendwo im Kopf drin und da ist das Ego dann drin und kann diesen Körper steuern. Rein spielmechanisch erstellst du dein Ego und dein Ego besteht aus Begabungen. Das sind in dem Sinne, was in anderen Systemen Attribute wären oder Eigenschaften. Das sind so die vier Kernwerte und die heißen deswegen nicht Attribute, sondern Begabung, weil sie beschreiben, was du sozusagen aus dem Potenzial eines Gehirns oder auch eines Körpers rausholen kannst. Das sind 4 Stück. Das ist Somatik, sozusagen die körperliche Kraft, die Präzision, die Logik und die Kinesik. Das heißt, wenn sozusagen dein Ego es generell nicht gut schafft, eine Verbindung zwischen Gehirn und Händen herzustellen, dann kann es das auch nicht in einem hochentwickelten Morph. Und was du mit deinem Ego auch immer mitnimmst, sind deine Fertigkeiten, also das angelernte Wissen. Da gibt es in dem Spiel auch nur gar nicht so viele von, 16. Und die nimmst du halt auch immer mit. Was sich durch deinen Körper verändert, in dem du drin bist, das ist, wie widerstandsfähig ist der Körper. Was für Sachen, also ich sag mal, in einer was bei anderen Yeziro-Spielen Talente sind. Ne? Also das, da gibt es Ego-Talente, die nimmt das Ego mit, und es gibt sozusagen die körperlichen Talente, die hat die jeweilige Morph. Das stellt der Körper auch zur Verfügung. Und es kann halt auch sein, dass je nachdem, welches Modell du hast, du einen gewissen Boost oder auch eine gewisse Einschränkung auf deine Begabung bekommst, weil das Modell vielleicht das Gehirn von diesem Morph so hochentwickelt ist, dass Gedankenprozesse schneller ablaufen. Dann kriegst du natürlich einen Bonus auf deine Logik. Wenn du jetzt einen Morph hast, der ein bisschen, ich sag jetzt mal, tollpatschiger ist oder ein bisschen behäbiger ist, dann kriegst du einen Nachteil auf deine Beweglichkeit, auf deine Präzision. Aber die eigentlichen Spielwerte bleiben bei dir als Ego und die gehen mit in den nächsten Körper hinein.
Also das heißt, im Endeffekt erstellst du eigentlich nur die Möglichkeit des Steuerns des Fremdkörpers dann.
Ja, könnte man so sagen. Plus die ganzen Erinnerungen, die da dranhängen. aber wertetechnisch in dem Sinne ja. Also das war auch tatsächlich, muss ich sagen, mit einer der Herausforderungen oder der Sachen, die mich am meisten beschäftigt haben. Also wie bilde ich das mechanisch am besten ab. Wir hatten das ja schon vorher, dass Yeziro ihr sich ja sehr gut anpassen lässt an alles. Es ist nicht so ich ziehe es aus dem Regal und die Lösung ist sofort da, sondern ich schraube da ein bisschen dran rum. Und von diesen 3 Jahre Arbeitsprozess daran ging das meiste tatsächlich darauf, die bestmögliche Variante zu finden, um dieses Setting, um auch das, was du gerade beschrieben hast, mit Yeziro abzubilden. Und da habe ich verschiedene Versionen gehabt, die mal besser, mal schlechter waren, und bis ich das hier herausdestilliert habe.
Ja, ich stelle mir das als sehr schwierigen Prozess vor, weil man zuerst mal begreifen muss, wie funktioniert das, damit man das umsetzen kann, und dann noch diesen Sweet Spot zu finden, damit das auch funktioniert.
Also ich bin anfänglich in so eine Falle getappt, in die, glaube ich, einige Leute tappen, wenn sie mit so einem Projekt anfangen, gerade wenn es halt sogar ein Referenzsystem gibt. Ne? Also die goldene Regel lautet ja, konvertiere das Setting, nicht die Regeln. Aber gerade wenn man halt irgendwie ein Referenzregelwerk hat, gibt es dann und wann schon mal die Versuchung, das machen die so in dem Regelwerk, wie würde ich das denn bei Yeziro abbilden? Und das führt oder hat zumindest in meinem Fall dann und wann in eine Sackgasse geführt, bis ich das dann über Bord geworfen habe und mich eigentlich erstmal darauf konzentriert habe, okay, was ist das Spielgefühl? Ne? Also was ist das, was Eclipse Phase als Setting besonders macht? Was ist das, was die Abenteuer, die Mission besonders macht, und wie setze ich das in eine Mechanik um? Das war ein sehr, sehr interessanter Lernprozess für mich.
Wie lange hast du dann gebraucht? Du hast gesagt, du hast circa vor 3-4 Jahren ungefähr angefangen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe.
Gute 3 Jahre. Also das war auch, wie gesagt, ein Nebenprojekt. Dann ist es zwischendurch mal für ein Vierteljahr wie eine Schublade verschwunden, und dann hatte ich eine neue Idee, hab's wieder hervorgeholt, hab was angepasst, hab eine Leute für einen One-Shot zusammengetrommelt, ein Testspiel gemacht, festgestellt, dass das, was ich mir im stillen Kämmerlein ausgedacht habe, absolut gar nicht am Spieltisch funktioniert, hat dann keine Lust mehr gehabt, hab's wieder in die Schublade geschoben, hab's einen Monat später wieder rausgeholt. Das war so ein Kommen und Gehen. Und dann kam natürlich, als ich dann alles fertig, als ich dachte, ich hätte alles fertig, kam das Layout dazu. Und das war natürlich dann auch nochmal, ne? Also wie soll das Ding überhaupt aussehen? Wie ziehe ich das auf? Ah, okay, das passt nicht. Damit habe ich überhaupt erstmal angefangen, mich mit InDesign auseinanderzusetzen. Das war dann der zweite Lernprozess. Und
ja, das glaube ich.
Ja. aber auch sehr spannender Lernprozess. Zwischendurch wurde das so mein Stricken, ne? Also während andere vielleicht vorm Fernseher sitzen und häkeln oder stricken, habe ich dann nebenbei Sachen bei InDesign rumgeschoben. Und dann war ich halt so auf dem Level, dass ich dachte so, okay, cool, ich glaube, ich hab's. Und ich habe das Layout eigentlich soweit fertig. Und dann ist mir eine Idee gekommen, die sehr elementar etwas umgeworfen hat. Ich sage nicht, hätte dann bei Null angefangen, aber dann habe ich nochmal einige Kernelemente des Systems umgeschrieben, das dann aber direkt an dem InDesign-Dokument. Also das war dann, was natürlich dann nach hinten raus das komplette Layout über den Haufen geworfen hat und bis ich dann jetzt da gelandet bin, wo ich bin, und damit bin ich glücklich.
Und wann war der erste Kontakt zu Eclipse Face in seiner ursprünglichen Form?
In der ursprünglichen Form. Es war nicht mal in der ursprünglichen Form, sondern der erste Kontakt war in der Fade-Version. Das war vor 5 Jahren. Also ich habe im Vorfeld eine ganze Zeit gar kein Rollenspiel gespielt, weil ich mir so selbst eingeredet habe, ich hätte ja keine Zeit dafür, was völliger Humbug ist. Aber da musste erst Bekannte von mir vorbeikommen und sagen, du hast die Zeit, die du dir nimmst, war so wie die weise Erscheinung, die vor mir auftauchte. Und der hat mich aber auch gleichzeitig in eine WhatsApp-Gruppe für Rollenspielende im Ruhrgebiet eingeladen. Und ich glaube, dass da haben dann Leute One-Shots angeboten, und den zweiten One-Shot, bei dem ich mitgespielt habe, war Eclipse Face, halt in der Transhumanities Fate Variante, und ich hatte mitgespielt, das waren 2 Sessions, die wir gespielt haben, also war das auch irgendwie abgeschlossen, war ursprünglich nur für eine gedacht, dauerte dann länger, und ich kam so da raus und irgendjemand hat eine Tür für mich aufgemacht. Und ich so, okay, wow, das bedient so viele Dinge, die mich beschäftigen, die ich spannend finde, die mich in Film oder in Literatur begeistern. Ich will mehr wissen. Und dann habe ich mir, glaube ich, noch so in der selben Nacht erstmal so die PDFs irgendwie runtergeladen. Da war auch gerade die erste Edition out of print. Habe angefangen, da so einzutauchen.
Ich überlege gerade, wann ich das erste Mal Altered Carbon gesehen habe, und ich bin mir nicht sicher, ob das 19 gewesen ist, aber ich glaube schon, dass das irgendwie, glaube ich, 19 oder 20 war. Das müsste 19 gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt eine alte Romanserie, ich glaube vom H.G. Wells, glaube ich, ist der Autor, wo eine ähnliche Realität beschrieben wird. Und mir hat es sofort gehuckt. Aber ich wusste nicht, dass irgendein Rollenspielsystem dazu geschrieben hat. Ich wusste aber dank der Fernsehserie, dass es ein Rollenspielsystem dazu gibt.
Das kam später, glaube ich, raus. Also später als Eclipse Face. Das PDF habe ich auf der Festplatte liegen. Das ist für meinen Geschmack nicht sonderlich gelungen. Aber ja, also bevor es das gab, war ein bisschen Eclipse Face auch so an manchen Stellen Altered Carbon mit abgefeilter Seriennummer. Also weil es halt genau dieses Körperspringen halt irgendwie aufgreift und ein bisschen anders nennt. Aber es ist schon, Altered Carbon ist, glaube ich, auch irgendwo namentlich als eine der Hauptinspirationen für das Setting genannt.
Wenn jemand noch keine Idee hat, wie Rollenspiel funktioniert, kann er sich aus deiner Sicht her mit deinem mit einem Rollenspielbuch, im Endeffekt ist ja nichts anderes, sich hinsetzen, sich einlesen und dann eine Runde leiten? Oder ist es eher für fortgeschrittene Spieler bzw. Spielerinnen oder Spielleiter, Spielleiterinnen?
Also ich eher für Zweiteres. Also das richtet sich schon an Menschen, die Erfahrung mit Rollenspiel haben, also zumindest auf der Seite der Spielleitung. Also es ist ja heute auch erstmal ein Hack für ein anderes Buch, ein anderes System. Also diese klassischen Kapitel, was ist ein Rollenspiel, was brauchst du zum Spielen, wie macht man das, die gibt es explizit nicht in Eclipse Phase Year Zero. Auch aus dem Grund, weil es in so etwas in dem eigentlichen Eclipse Phase Corebook mit drin ist. Genau, also das ist jetzt nicht, wo ich sagen würde, okay, du hast gar keine Ahnung von Rollenspiel, setz dich mal, nimm das und dann weißt du, was du machen musst. Könnte sein, dass ich das mal, also ich betrachte, auch wenn das Spiel sozusagen für mich fertig ist, dieses PDF betrachte ich auch ein bisschen als ein lebendes Dokument. Und es kann durchaus sein, dass ich auch nochmal, also davon abgesehen, dass ich gerade vorgestern noch Tippfehler drin gefunden habe, die ich natürlich auch eliminieren werde, schließe ich nicht aus, dass vielleicht nochmal in einer anderen Version Sachen hinzukommen. Und vielleicht füge ich dann auch nochmal solche Einstiegshilfen dazu, aber aktuell ist es tatsächlich für Leute, die schon Erfahrung mit Rollenspiel haben. Ich würde auch sagen, dass die Geschichten, die in dem Setting möglich sind, also es ist eigentlich auch schon eher etwas, was es fällt auch ins Genre Horror und auf viele Ebenen. Also natürlich sowohl was mit Körperentfremdung zu tun hat, was auch mit Body Horror zu tun haben kann, aber was auch mit sehr persönlichen Traumata zu tun haben kann. Das ist in der Hinsicht schon auch ein überstrapaziertes Label, aber ich sage jetzt mal erwachsenes Rollenspiel. Ne? Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das Bier und Brezel Dungeon Abenteuer. Das heißt, es braucht schon ein bisschen Fingerspitzengefühl auch seitens der Spielleitung. Das eigentliche Eclipse Phase Corebook gibt da sehr viele tolle Hinweise und auch Tools. Deswegen habe ich das jetzt in diesem Hack nicht reproduziert. Das wäre tatsächlich etwas, was ich hätte machen können, weil, hey, man darf ja alles benutzen, also hätte ich das auch copy-pasten, übersetzen können und hinzufügen können. Habe mich dann aber dafür entschieden, mich hier wirklich auf das zu konzentrieren, was anders ist.
Ich muss wirklich sagen, ich bin sehr, 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 sehr froh, dass ich über deinen Facebook-Post gestolpert bin und dass wir heute über Eclipse Phase reden haben dürfen, beziehungsweise speziell genau in deiner Version, die du geschaffen hast. Weil es ist nicht nur Bereicherung für den deutschen Rollenspielmarkt, auch wenn es jetzt nicht direkt ein Markt ist, wo du das anpreisen kannst oder tust, aber in erster Linie natürlich für die Rollenspielszene, für die deutschsprachige. Und gerade diese Nische von der Nische von der Nische von Cyberpunk / Science Fiction / Horror, das ist fast einzigartig. Also ich kenne nichts Vergleichbares, was jemals auf Deutsch erschienen ist.
Ich auch nicht. Ja, ja, danke schön. Also es ist auch, es hat auch bereits angefangen, weiteres Interesse an Eclipse Phase zu wecken. Also vielleicht ist es ja auch, kann es auch mal wieder dazu führen, dass mehr Sachen auf Deutsch kommen oder vielleicht auch mal offiziell auf Deutsch kommen oder sich in einer Form von Community-Übersetzung verbreiten. Also diese Möglichkeiten bestehen ja durchaus. Ich würde es irgendwie sehr freuen, also für Leute, die des Englischen mächtig sind, sind die Originale auch, sind eine wunderbare Lektüre, also die sind auch sehr sprachlich, sehr schön, toll geschrieben, auch ein Genuss zu lesen. Und wir möchten nicht ausschließen, dass da vielleicht noch andere Sachen kommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich einfach, weil das passieren wird, auch noch weiteres Material zu Eclipse Year Zero direkt produzieren werde. Also ich habe so auch im Kopf vielleicht mal noch das ein oder andere Abenteuer auch zu machen oder Kurzabenteuer irgendwie zu schreiben, das man dann nutzen kann, um diese Welt mit diesem System dann auch direkt zu bespielen.
Ja, das ist immer sehr gut, wenn da ein Einstiegsabenteuer oder One-Shot oder ähnliches da ist, mit Beispielcharakteren, damit es ein bisschen griffig ist.
Ja.
Na, sehr gut. Michael, ich möchte mich bedanken für dieses wunderbare und sehr, sehr informatives Interview.
Ja.
Und ich bin sehr dankbar darüber, dass wir das in dieser Form machen haben können, weil ich muss sagen, es ist nicht nur eine Bereicherung für meinen Podcast, sondern genauso Bereicherung für jeden, der das hören kann und in diese Nische nochmal eintauchen kann.
Ja, danke schön. danke für die Einladung auch auf jeden Fall und ja, für die Möglichkeiten, hier auch nochmal ein bisschen den interessierten Leuten einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen und generell für deine Gastgeberschaft.
Danke. Tschüss.
Ciao.